Schönen guten Morgen zusammen. Michael Decker ist mein Name, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Mitglied der Gemeinde hier und habe heute die Ehre, die Predigt halten zu dürfen. Und die Predigt knüpft ein Stück weit an das, was wir gerade in dem Psalm gebetet haben, wo es darum ging, das Antlitz Gottes zu suchen, Gott zu begegnen. So habe ich die Predigt überschrieben, Gott begegnen. Und der Bibeltext, der die Grundlage zur Predigt ist, der ist vorgeschlagen heute und wird in vielen evangelischen Kirchen und Gemeinden zur Predigt genommen. Es ist einer der ganz zentralen Texte des Alten Testaments und gerade für die Juden fast einer der wichtigsten Texte der Tora überhaupt, weil es ist die Keimzelle der Geschichte des Volkes Israels. Es ist die Stelle in der Bibel, in der sich Gott ganz explizit vorstellt, und es ist gleichzeitig eines der längsten Gespräche überhaupt zwischen Gott und einem Menschen, das in der Bibel überliefert ist. Die Geschichte ist beispielhaft dafür, wie Gott Menschen begegnet. Und bevor ich den Text vorlese, möchte ich kurz einordnen, wo er sich befindet. Bekanntermaßen beginnt die Bibel im ersten Buch Mose mit den beiden Schöpfungserzählungen. Dann kommen die anderen Urgeschichten mit Adam und Eva, Kain und Abel, Noah, die Sintflut und der Turmbau zu Babel. Und dann beginnt ein neuer Abschnitt in Kapitel 12, die Vätergeschichten von Abraham, Isaak und Jakob. Und das erste Buch Mose endet dann damit, dass die ganze Sippe von Jakob auswandert nach Ägypten, weil in ihrer Heimat eine Hungersnot herrscht. Und sie leben dann in Ägypten für viele Jahre, vermehren sich. Und dann setzt das zweite Buch Mose ein, das Buch Exodus, wo es um den Auszug wieder geht aus Ägypten. Wie kommt das Volk wieder raus? Und da befindet sich dann auch unser Predigttext. Der Pharao, der König von Ägypten, dem wird das Volk Israel zu mächtig, zu groß, und er unterdrückt es, er macht sie zu Sklaven und er lässt irgendwann sogar die männlichen Nachkommen umbringen, um dem Bevölkerungswachstum Einhalt zu gebieten. Aber einer Mutter, einer Israelitin gelingt es, ihr Baby zu verstecken. Das Baby wird dann gefunden von der Tochter des Pharao. Die Tochter nennt dieses Baby Mose, zieht es in ihrem Hof, im Königshof auf, und dieser Mose wird erwachsen. Irgendwann kommt es zum Streit zwischen einem Israeliten und einem Ägypter, das Mose beobachtet. Und Mose erschlägt daraufhin den Ägypter und muss dann fliehen. Er flieht in das Nachbarland nach Midian. Dort heiratet er die Tochter eines Priesters und die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Und nun beginnt unser Predigttext aus Exodus 3, die Verse 1 bis 15. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. "Das ist doch seltsam", dachte er, "warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen." Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an: "Mose, Mose." "Ja", antwortete Mose, "ich höre." "Komm nicht näher", sagte der, "zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden." Dann sagte er: "Ich bin der Herr, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs." Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr: "Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss, und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt. Ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen." Aber Mose wandte ein: "Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen?" Gott antwortete: "Ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich bin da hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Der vorgeschlagene Predigtext endet hier, aber das Gespräch zwischen Gott und Mose, das geht noch 24 Verse lang weiter und endet erst in der Mitte des vierten Kapitels des Buches Mose, zweiten Buches Mose. Und ich lade euch ein, das heute Nachmittag mal in Ruhe zu lesen, denn dieses Gespräch nimmt noch einige sehr interessante Wendungen. Sehnen wir uns auch nicht manchmal danach, Gott zu begegnen? Auch so, wie es vorhin in dem Psalm hieß, ich suche dein Antlitz, Herr. Vielleicht hat ja sogar der eine oder die andere sich das zum Ziel für das Jahr 2019 gesetzt, mehr Raum zu schaffen, um Gott zu begegnen. Ich jedenfalls für meinen Teil habe das getan und ich möchte gerne versuchen, das beizutragen, was ich kann, um Gott begegnen zu können. Aber wie kann das geschehen? Wie kann es gelingen, Gott zu begegnen? Wie können wir Gottes Stimme hören, so wie es der Mose hier getan hat in unserer Geschichte? Und es ist doch was, was wir uns immer wieder wünschen, dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat, dass wir beten, zu erkennen, was Gottes Wille für uns ist. Und ich möchte heute Morgen gemeinsam mit euch mal diese Geschichte hier anschauen und versuchen herauszufinden, wie war das hier? Wie kommt diese Begegnung zustande zwischen Gott und Mose? Was ist da passiert, dass Mose Gottes Stimme so klar hören kann? Lasst uns dazu zunächst mal die Verse 1 bis 6 in den Blick nehmen, dieser Geschichte. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Das klingt nicht gerade nach einer beruflichen Traumkarriere, die der Mose da hingelegt hat. Am Hof des Pharaos aufgewachsen, mit dem ganzen Prunk und Reichtum dort und auch mit den ganzen kulturellen Errungenschaften der damaligen Zeit, landet er in der Wüste. Beim Hüten von Schafen und Ziegen. Und dann sind es noch nicht mal seine eigenen Tiere, sondern es sind die Tiere seines Schwiegervaters. Zumindest beruflich gesehen backt Mose sehr kleine Brötchen und das offenbar schon seit längerer Zeit. Besonders stolz dürfte er nicht gewesen sein auf das, was er bisher in seinem Leben erreicht hat. Und in der Tat können Stolz und Arroganz oder Elitebewusstsein eine Schutzschicht sein, die Erfahrungen mit Gott verhindern. Mose jedenfalls hatte dieses Problem nicht. Die Begegnung mit Gott findet mitten in seinem beruflichen Alltag statt. Mose hat sich nicht für ein paar Tage ins Kloster zurückgezogen. Er hat auch nicht einen großen christlichen Kongress besucht. Mitten im Job, völlig unerwartet, begegnet ihm Gott. Als das Weideland abgegrast ist, muss er weiter in die Wüste hinein und auf höhere Lagen am Berg umziehen. Es wird sicherlich sehr still dort gewesen sein. Keine Ablenkung, kein Fernsehen, kein Handy. Und er konnte sich auch selbst nicht ausweichen. Er war allein. Hören wir vielleicht deshalb so selten Gottes Stimme, weil wir ständig mit irgendetwas anderem beschäftigt sind? Mir geht es jedenfalls so. Der berufliche Alltag ist vollgestopft mit Terminen und Mails. Und in der Zwischenzeit oder in der Zeit dazwischen liefert dann das Smartphone beliebig viel Ablenkung mit Nachrichten aus dem Internet, Posts auf Facebook oder Chats auf WhatsApp. Mose wird überrascht durch etwas Unerwartetes. Ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt, erweckt sein Interesse. Und er wird neugierig und will wissen, was ist da los? Er lässt sich darauf ein, für eine Zeit lang mal seine Aufgaben hinten anzustellen und geht hin und schaut nach. Stellt euch vor, Mose hätte gedacht, was geht mich der Busch an? Ich muss hier auf meine Schafe aufpassen und wäre nicht hingegangen. Wie wäre die Geschichte Israels verlaufen? Und ich denke, Gott hätte noch genügend Ideen gehabt, wie er Moses Interesse hätte wecken können. Insofern wäre die Geschichte vielleicht ähnlich verlaufen. Aber im Grunde genommen ist der Anteil, der Mose hat an dieser Geschichte, relativ klein. Was Mose gemacht hat, spielt fast keine Rolle. Mose ist nicht schon wochenlang vorher herumgelaufen und hat nach brennenden Dornbüschen Ausschau gehalten. Er hat diese Begegnung nicht aktiv herausgefordert. Vielmehr hat Gott die Initiative ergriffen. Gott hat auf sich aufmerksam gemacht. Gott ist der, der zuerst gehandelt hat. Er hat die Neugier in Mose geweckt. Es widerfährt Mose einfach. Mose ist nicht Täter, sondern Empfangender. Was heißt das für uns? Wir können Begegnungen mit Gott nicht einfach machen. Wir können nicht einfach ein Rezept hernehmen und diese Begegnung herstellen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns begegnet. Alles, was wir tun können, ist mit offenen Augen wahrnehmen, was um uns herum geschieht. Und vielleicht interessiert auch gerade auf die Dinge zu achten, die nicht in unsere Schubladen passen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an: Mose, Mose! Wie mag Mose wohl erschrocken sein, als er plötzlich seinen Namen hört? Nicht nur, dass da überhaupt eine Stimme aus dem Busch ertönt, das ist ja schon sonderbar genug, die Stimme kennt auch noch seinen Namen. Ich weiß noch, wie ich einmal auf einer Urlaubsfahrt nach Südfrankreich auf der Rue du Soleil, irgendwo zwischen Lyon und Avignon, auf dieser riesigen elektronischen Anzeigetafel auf der Autobahn, die quer über die Autobahn ging, mein Kennzeichen sah. HD CM 1899 Trovit. Sonst nix. Die riesige Tafel, mein Kennzeichen, du fährst zu schnell. Ich kann euch sagen, das hat mich angesprochen. Viel mehr als die ganzen Blitzer, die vorher schon da waren, die ja irgendwie allen gegolten haben, aber das galt mir. Da hat mich jemand erkannt, quasi persönlich angesprochen, du fährst zu schnell. Das hat Eindruck gemacht. Und ich kann euch sagen, ich habe die Geschwindigkeitsregeln danach besser beachtet. Meistens zumindest. Mose wird persönlich angesprochen. Die Stimme kennt seinen Namen. Die Stimme kennt ihn. Er ist gemeint und niemand anderes. Und dann übernimmt Gott das Kommando. Er sagt, wie es jetzt weitergeht. Komm nicht näher, zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Gott ist nicht der nette Kumpel von nebenan, den man mit ein paar flotten Sprüchen begrüßt, lässig in den Arm nimmt und locker auf die Schulter klopft. Gott ist heilig. Und er ist uns in dieser Hinsicht fremd. Die Stimme kommt ja ohnehin schon aus einem Dornbusch, einem unzugänglichen Gewächs mit zentimeterlangen Stacheln. Und wer nicht weiß, was so ein Dornbusch anrichten kann, dem kann ich nachher beim Kirchencafé mal meine Geschichte erzählen von einem Dorn, den ich in der Hand hatte Ende November. Und noch dazu brennt der Busch. Auch die Hitze des Feuers hält Mose auf Abstand. Und dann noch die Anweisung, komm nicht näher. Klarer kann Gott nicht machen, dass Mose keinen Zugriff auf ihn hat, dass Gott heilig ist, anders, fremdartig, unbegreiflich, unzugänglich, jenseits unserer Welt. Und ohne dass Gott ihn dazu auffordern würde, verhüllt Mose sein Angesicht, denn er fürchtet sich, Gott anzusehen. Wenn wir Begegnungen mit Gott suchen, ist uns dann bewusst, dass wir es mit so einem Gott zu tun haben? Jenem Mann, der so viel anders ist als wir, dass es uns die Schuhe auszieht, dass es uns aus den Socken haut? Reden wir nicht manchmal auch ein bisschen zu leichtfertig von Gott und verkennen seine Heiligkeit, seine Andersartigkeit und damit auch seine Größe und seine Allmacht und seine Herrlichkeit? Wer sind wir im Vergleich zu ihm? Nachdem das geklärt ist, stellt sich die Stimme vor. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Später im Gespräch, und Dieter, wenn du auf die letzte Folie gehst, fragt Mose Gott nach seinem Namen. Und er macht das sehr respektvoll und indirekt. Mose fragt nicht einfach, wie heißt du oder wie soll ich dich nennen, sondern, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Ich bin da, antwortet Gott. Oder man könnte auch übersetzen, ich bin für euch da. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein Name wie Michael oder Thomas, sondern dieser Name bringt Gottes Wesen zum Ausdruck. Der Gott, der einerseits aus dem unzugänglichen Dornbusch redet und fremd ist, ist gleichzeitig für uns da. Er ist nicht weit weg, sondern da. Er sieht uns, er nimmt uns wahr und weiß, wie es uns geht. Der jüdische Philosoph Martin Buber übersetzt den Vers 14 so: Ihr braucht mich nicht zu beschwören, denn ich bin da, bin bei euch. Aber ihr könnt mich auch nicht beschwören, denn ich bin jeweils so bei euch, wie ich es sein will. Ich selber nehme keine meiner Erscheinungen vorweg. Ihr könnt mir begegnen, nicht lernen. Ihr begegnet mir, wenn ihr mir begegnet. Gott wird da sein, aber er wird womöglich anders da sein, als wir ihn erwarten. Wie und wann wir ihm begegnen, das können wir nicht erlernen. Wir können ihn durch keinen Namenszauber, durch keine Methode oder Ritus herbeizwingen. Es kann sein, dass er an ganz anderer Stelle und in ganz anderer Weise auftaucht, als wir bislang vermutet haben. Ihr begegnet mir, wenn er mir begegnet. Gottes Gegenwart und sein Wirken verträgt keine Festlegung. Wer Gott festgelegt hat, erfährt oft im Laufe seines Lebens, dass Bild und Vorstellung zu klein sind für den wahren Gott. In den Versen 7 und 9 macht Gott dann auch sehr deutlich, dass er sein Volk sieht, dass er da ist für sein Volk, dass sein Name auch sein Wesen ist. Es ist ihm keineswegs egal, dass das Volk in Ägypten unterdrückt wird. Er hat ihre Hilfeschreie gehört und nun organisiert er die Befreiung. Mose soll der führende Kopf der Befreiungsbewegung werden. Mose ist allerdings wenig begeistert von dieser Idee. Wer bin ich denn, dass ich das schaffen könnte? Und diese Diskussion mit Gott geht ja noch viel länger, als ich das vorhin vorgelesen habe. Und es wäre eine eigene Predigt wert, wie der allmächtige Gott hier einen seiner wichtigsten Mitarbeiter rekrutiert. Wie sich Mose immer wieder windet und neue Bedenken äußert. Und als er dann vorbringt, dass er im Reden so unbeholfen sei, platzt Gott fast der Kragen. Mose, hast du sie noch alle? Wer hat denn den Menschen die Sprache gegeben? Das war doch ich. Und wenn du reden musst, dann kann ich dir doch helfen. Das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Und Mose bleibt trotzdem noch hart und sagt, nimm's mir nicht übel, schick einen anderen. Ganz schön dreist, wie hier ein Mensch mit dem allmächtigen Gott redet. Und Gott wird dann auch irgendwann zornig, aber am Ende einigen sie sich auf einen Deal. Mose muss das Ding nicht alleine durchziehen, sondern er bekommt seinen Bruder Aaron zur Seite gestellt und zu zweit führen sie dann das Volk Israel aus Ägypten heraus und Gott unterstützt sie und unterstützt diesen Plan. Wie gesagt, lest euch heute Mittag mal das ganze Gespräch durch. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich noch auf einen anderen Aspekt dieser Geschichte eingehen. Ein Aspekt, der mich als Kind und Jugendlicher eigentlich am meisten interessiert hat, aber irgendwie habe ich da nie Predigten drüber gehört oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Nämlich das Wunder. Da ist ja ein Dornbusch, der gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Wie kann das sein? Ich habe schon viele Feuer in meinem Leben gemacht, das letzte gestern Abend im Kaminofen. Und immer ist das Brandgut auch verbrannt. Hier nicht. Warum ist der Busch nicht verbrannt? Naturwissenschaftlich können wir das offenbar nicht erklären. Genauso wenig wie viele anderen Wunder in der Bibel nicht erklärbar sind. Was machen wir damit jetzt als moderne, aufgeklärte Menschen? Manche meinen, man dürfe das nicht so wörtlich nehmen. Das ist nur bildhaft gemeint. Die Dinge, die wir nicht erklären können, die müssen wir entmythologisieren. Andere sagen, dass sich Gott gerade in den übernatürlichen Phänomenen zeigt. Das Natürliche, das ist ja erklärbar, dafür braucht man keinen Gott. Gerade wenn es übernatürlich wird, ist es der Beweis dafür, dass Gott am Werk ist. Ehrlich gesagt, ich finde beide Ansätze nicht überzeugend. Ich glaube, dass Gott diese Welt mit ihren Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat. Und in meinem Physikstudium, und es sind dann auch andere Physiker hier, habe ich viele dieser Gesetze kennengelernt und bin darüber zum Staunen gekommen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie kreativ, wie intelligent, wie ja, wunderbar. Und warum sollte ein Gott, der diese Gesetze gemacht hat, nicht in der Lage sein, auch für einen kurzen Moment mal andere Gesetze gelten zu lassen, seine eigenen Gesetze außer Kraft zu setzen und was anderes gelten zu lassen? Ich traue Gott das zu, damit habe ich überhaupt kein Problem. Andererseits hat er die Naturgesetze geschaffen mit viel Kreativität und Intelligenz und deswegen wirkt er natürlich auch in den Gesetzmäßigkeiten der Natur und nicht nur, wenn er sie verletzt. Oder um es an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn ein Mensch durch die Einnahme von Medikamenten wieder gesund wird, dann hat Gott genauso gewirkt an diesem Menschen, wie wenn er ihn durch ein Wunder wieder gesund macht. Gott wirkt nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Naturgesetze. Klar macht so ein Wunder was her und es ist spektakulär, man kann darüber toll erzählen, aber wir dürfen Gott nicht zum Lückenbüßer machen für die Dinge, die wir nicht erklären können. Sonst rutscht er immer weiter weg. Gott ist viel größer, als nur ein Lückenbüßer zu sein. Und mal ganz ehrlich, ist es nicht ein viel größeres Wunder, dass der große und allmächtige Gott ein Gespräch auf Augenhöhe mit Mose führt, als dass da ein Busch nicht verbrennt? Ich möchte mit uns beten. Danke, himmlischer Vater, dass du uns immer wieder begegnen möchtest. Oft ganz unspektakulär, indem du unser Herz berührst, im Gespräch mit jemandem, durch einen Bibeltext, ein Lied, ein Bild, ein Erlebnis in der Natur oder wie auch immer. Manchmal ganz unerwartet und überraschend. Du bist so viel größer als unsere Vorstellungskraft und doch bist du da. Bist für uns da. Dafür danken wir dir von Herzen. Lass uns mit offenen Augen unterwegs sein, mit Augen, die wahrnehmen, wo du bist und wirkst. Schenk uns offene Ohren, die deine Stimme hören und unterscheiden können von den vielen anderen Stimmen um uns herum. Und schenke uns willige Beine und Arme, dass wir uns aufmachen, das zu tun, was du uns wichtig machst. Amen.